Herr Rauscher, Sie wurden von mir bei weitem nicht zum ersten Mal um ein Interview zum Thema Star Trek gebeten. Wieso hält sich denn das Phänomen Star Trek so sehr? Und als solches muss man es ja vermutlich verstehen, beziehungsweise Sie tun das ja auch in Ihrer Dissertation, also das Phänomen Star Trek. Wieso ist das nach mehr als 40 Jahren immer noch so aktuell? Was fasziniert einfach an Star Trek?
Das hat damit zu tun, dass die See wie kaum eine andere es geschafft hat, auch regelmäßig die eigenen Inhalte zu aktualisieren. Und dass eigentlich bei Star Trek immer was interessante Science Fiction auszeichnet, eigentlich auch immer die Gesellschaft der Gegenwart kommentiert und kritisch beleuchtet wurde. Sodass letztendlich die unendlichen Weiten des Weltraums immer dazu dienten, um auf mehr oder wenig metaphorische Weise politische und gesellschaftliche Probleme aufzugreifen.
Star Trek gilt ja als überaus komplexer und oft unterschätzter Gesellschafts- und Medienspiegel der letzten Jahre. Mittlerweile sind es 46 Jahre. Sie haben ja bereits 2001 zum Thema das Phänomen Star Trek virtuelle Räume und metaphorische Weiten promoviert. Das Material, das Sie sich da vorgenommen haben, das sind ja Unmengen an Serienfolgen, also 726 Episoden, um genau zu sein. Es gibt mehr als 10 Spielfilme, Comics, Trickfilme, Romane und ganz viel mehr. Und dazu kommen ja auch noch die bereits vorhandenen Literatur aus Film, Wissenschaft und Cultural Studies. Hat Sie die Unmenge an Informationen nie abgeschreckt, sich so lange und intensiv mit Star Trek auseinanderzusetzen?
Ah, das nicht unbedingt. Ich meine, das hat sich insofern ganz gut ergänzt, weil ich eh seit meiner Kindheit die Serie verfolgt habe. Und dadurch war dies dann eine spannende Ergänzung, sich in akademischer Form damit auseinanderzusetzen. Also, dass im Prinzip vieles von dem Vorwissen bereits da war und das hatte ich dann im Lauf der Recherche vertieft und dann nochmal etwas genauer durchleuchtet. Aber ich musste zum Glück jetzt nicht alle 700 Stunden Star Trek von vorne ab neu sichten.
Welcher Aspekt hat Sie denn in Ihrer Dissertation am meisten interessiert?
Also das kam hauptsächlich daher, dass in den 90ern, so mit den Umbrüchen von der Next Generation und der Serie Deep Space Nine, die bisher eigentlich auch die komplexeste und vielschichtigste ist, dass da nochmal so eine neue Phase innerhalb des Star Trek-Universums losging, die mich am meisten interessiert hatte, und zwar, dass die Serie im Prinzip eine kritische, selbstreflexive Position zur eigenen Geschichte einnahm. Also man hatte ja in den 60er Jahren, dass das ganz von der Aufbruchsstimmung gekennzeichnet war, die Eroberung des Weltalls, dann alles orientiert an der Rhetorik der Kennedy-Ära mit einer neuen Grenze im Weltraum, die zu erobern wäre. Und das wurde eigentlich von einigen Kritikern als zu kolonialistisch und auch zu einseitig ausgelegt, und das Interessante war, dass genau diese Kritik an der See taucht auf einmal in den neuen Episoden selbst auf. Und das war ein spannendes Phänomen, wodurch ich wieder ein verstärktes Interesse an Star Trek entwickelt habe, und daraus wurde dann auch die Dissertation.
Sie skizzieren ja in Ihrer Dissertation auch Beobachtungen ästhetischer Art, also wie sehr sich die Serie entwickelt hat, beziehungsweise auch die Filme. Können Sie da mal so ganz wenige Beobachtungen skizzieren, die besonders auffällig sind?
Ja, das ist vor allem, wenn man sich die Serie aus den 60er Jahren anschaut, sehr amüsant, weil das Ganze noch einen doch sehr trashigen Charme hat. Also inhaltlich ist es komplex, aber von der Umsetzung hat es doch auch so den Effekt von improvisierten Pappmaschebauten. Oder was auch sehr lustig ist, in der alten See gibt es auch immer wieder Folgen, wo die Enterprise-Crew um Kirk und Spock auf Westernplaneten landet oder auf einem Planeten, der aussieht wie Chicago zur Zeit Al Capones. Das hat einfach damit zu tun, dass man die Requisiten der benachbarten Studios benutzte. Also da hatte das Ganze so einen gewissen billigen Charme, und im Laufe der Zeit wurden die Effekte immer avancierter, sodass dann ab der Zeit der Next Generation, die 87 startete, und erst recht natürlich in den Kinofilmen, wurden die Inszenierungsformen immer aufwendiger und auch immer spektakulärer.
Die Zeitlinie umfasst, also die Zeitlinie von Star Trek umfasst ja die Geschichte von fast 14 Milliarden Jahren, in der sich also das Universum mit seinen verschiedenen Spezies und Kulturen entwickelt hat. Kann man denn überhaupt fassen, was Star Trek eigentlich ist, oder ist das Phänomen am besten zu beschreiben durch, ja, durch die Vielfalt?
Ich glaube, es ist am besten durch die Vielfalt zu beschreiben, weil das Interessante war auch, dass es in den 90ern wirklich zwei Fraktionen gab. Also auf der einen Seite die Gruppierung, die nostalgisch an den Abenteuern aus den 60ern hing und die neuen Serien gar nicht akzeptieren wollte. Und umgekehrt gab es auch sehr energische Fans der neuen See, die die alte See als zu eindimensional fanden und ganz energisch Jean-Luc Picard und seine Crew verteidigten.
Kann man der Serie dann eigentlich, wenn Sie sagen, die Vielfalt ist das Ausschlaggebende, kann man der irgendwie Beliebigkeit vorsetzen?
Nein, das nicht, weil die grundsätzliche Ausrichtung, dass letztendlich trotz allen Brüchen eine optimistische Utopie entworfen wird, dass im Prinzip sogar so Skizzen einer eventuell sozialistisch geprägten Gesellschaft, aber absurderweise unter amerikanischen Vorzeichen entworfen werden, das ist eigentlich ein Motiv, was durchgehend durch alle Serien beibehalten wird.
Aber es sind ja doch unendliche Darsteller, Figuren und Geschichten, die erzählt werden und auftauchen und auch ganz unterschiedliche Regisseure. Ist da trotzdem so der Stil, der sich irgendwie ausbilden kann, der durchgehend ist?
Es gibt deutliche Schwerpunkte, die aufrechterhalten werden, die natürlich mal auch etwas in den Hintergrund treten können, aber im Prinzip, dass Star Trek stärker auf die Schiene der intellektuell reflektierten Science Fiction abzielt, Science Fiction auch als eine Art Versuchslabor, um gesellschaftliche Entwicklung, um Veränderungen in Geschlechterrollen, um Themen der Zivilgesellschaft zu verhandeln, dass das eigentlich ein durchgehender Ansatz ist. Also diese Orientierung am Diskursiven, das ist eigentlich was, was durch die ganze Serie hindurch geblieben ist. Aber das hat auch damit dann zu tun, dass es immer in so gewissen Wellenbewegungen geht. Also es gibt dann immer wieder Jahre, in denen ist Star Trek extrem populär und dann, wie es eben so in den letzten Jahren der Fall war, kann es auch wieder stark an Gunst verlieren und wird dann mit einem neuen Konzept wiederbelebt.
Sie haben oder Sie identifizieren die Serie als Mythen-Patchwork und Genre-Crossover. Können Sie dazu noch ein bisschen mehr sagen und vielleicht Beispiele nennen?
Also die Idee mit dem Mythen-Patchwork ist genau diese Art der Ausdifferenzierung. Also das ist eigentlich eine Strategie, wie man sie bei Fernsehserien erst in letzter Zeit stärker hat und wie man es früher eigentlich viel stärker bei sowas wie rein im Comic-Bereich fand. Also dass es innerhalb von einem fiktionalen Universum verschiedene Varianten und Ausformungen gibt, die durchaus auch konträr zueinander sein können. Also man hat eine Variante der Geschichte, die ganz an klassischen Abenteuermodellen orientiert ist. Das wäre so die Kirk-Spock-Ära. Dann hat man eine eher intellektuelle und reflexive Schiene. Das ist die Zeit der Next Generation. Und dann hat man wiederum so einen Mikrokosmos wie Deep Space Nine, der ganz ambivalent gestaltet wird und dabei auch die sicheren Prämissen des eigenen Universums kritisch hinterfragt. Und diese verschiedenen Ansätze ergänzen sich gegenseitig, kommentieren sich gegenseitig und das führt letztendlich zu diesem Patchwork. Also man hat nicht mehr, wie es jetzt bei klassischen Serien noch der Fall wäre, einen großen Handlungsstrang, sondern stattdessen wird es ausdifferenziert und teilt sich in verschiedene Serienkomplexe auf. Und das Genre-Crossover, das war ein Element, was von Anfang an in der Serie stark vertreten war, was, glaube ich, auch zu einem wesentlichen Teil die Langlebigkeit der Serie ausmacht, nämlich, dass man in den Science-Fiction-Kontext immer wieder Elemente anderer Genres aufnahm. Und das reicht einerseits von klassischen Abenteuergeschichten, etwa wenn die Raumgefechte so inszeniert werden, wie im Piratenfilm die Seeschlacht inszeniert werden würde, oder Elemente des Polit-Thrillers aufgegriffen werden, oder in der Serie in den 60er Jahren waren Western-Elemente auch noch ganz entscheidend. Und das, glaube ich, macht auch einen wesentlichen Teil des Reizes in formaler Hinsicht aus, dass im Prinzip im Science-Fiction-Rahmen Dramaturgien und Muster aus anderen Genres durchgespielt werden.
Das kommt ja eigentlich der sogenannten postmodernen Ära relativ nah oder der postklassischen. Inwiefern würden Sie sagen, ist oder war Star Wars in den 60ern vielleicht deswegen schon den ja derzeitigen ja, Serien oder Filmen, wie wir sie sehen, eigentlich voraus?
Da ist in der Tat, wenn man sich Star Trek nochmal genauer anschaut als Serienkomplex, dann finden sich Ansätze darin, die damals vielleicht mehr Special Interest waren und die heute durchaus bei Phänomenen wie Lost oder anderen Serien inzwischen Mainstream tauglich geworden sind. Also dieses Auffächern einer Serie sowohl in verschiedene Erzählperspektiven als auch die Ausdehnung der Serie auf verschiedene Medien, also dass beispielsweise Hintergrundgeschichten dann in Comicform oder als Romane oder in Form von Webseiten weiterentwickelt und erzählt werden. Das war eine Sache, wo, glaube ich, Star Trek die Blaupause dafür lieferte.
Das Besondere an Star Trek ist ja natürlich, dass es, wie Sie sagten, Serie und Film ist. Und das Verhältnis von Kino- und TV-Formationen bzw. Adaptionen ist ja meistens unglücklicher Natur. Wie gelungen finden Sie die Adaption der TV-Serie für die Leinwand?
Da gab es eine ganze Reihe guter Beispiele. Also Star Trek ist da einer der angenehmen Ausnahmefälle. Allerdings ist es schon fast ein Klischee, dass immer wieder betont wird, dass im Prinzip die Filme mit den ungeraden Zahlen die schlechten sind und die mit den geraden Zahlen die guten. Also es pendelt genauso wie bei den Serienfolgen qualitativ ziemlich hin und her. Es ist so, dass meistens die Filme gelungen sind, bei denen teilweise sogar Schauspieler der Serie selbst Regie führten, die ein Gespür für die Star Trek-Themen und auch für das Zusammenspiel der Charaktere haben. Und das ist komischerweise meistens dann eher nicht gelang, wenn Regisseure, die mit dem Serienkosmos nicht so vertraut waren, die Regie übernahmen. Beispielsweise der erste Kinofilm von 1979 ging ziemlich daneben, obwohl mit Robert Wise, ein Veteran des klassischen Hollywoods, Regie führte. Aber er fand irgendwie keinen richtigen Zugang zu den Figuren und dadurch erschöpfte sich das Ganze in einer pseudophilosophisch aufgeladenen Effektorgie. Dagegen dann der zweite Teil, der auch direkt als Fortführung der Serie konzipiert war und auch interessante Experimente wagte, in dem das Alter der Crew thematisiert wurde, dass es zu Selbstzweifeln der Charaktere kam, dass sie sich die Frage stellen mussten, ob sie vielleicht ihre besten Zeiten hinter sich haben. Das war dann wieder ein sehr spannender Ansatz, der auf sehr interessante Weise im Kinoformat die Serie fortsetzte und weiterdachte.
Die Wahl Ihres Themas ist ja ökonomisch nicht unbedingt die schlechteste, denn es sind ja sicherlich nicht nur filminteressierte Studenten und Wissenschaftler, die ihre Arbeit kaufen, sondern ja vor allen Dingen auch Fans. Ich habe zum Beispiel gelesen, dass bei Amazon hat sich jemand beschwert, dass einige Recherchefehler in ihrem Buch da sein würden. Hat sich denn Fans bei Ihnen persönlich schon gemeldet und um Kontakt gebeten?
Ich hatte da ein paar Diskussionen, kenne auch einige Star Trek-Fans ganz gut. Und das hatte sich aber jetzt nicht so ergeben. Ich meine, das Amüsante war meistens, dass es sich dann bei den Fehlern um völlige Details handelte. Also dass beispielsweise ein Crewmitglied auf dem Holodeck in einer Next Generation-Episode ein Instrument spielt und das war dann, glaube ich, eine Posaune statt einem Saxophon. Also dies waren, vor allem ich meine, die Arbeit entstand teilweise, als noch nicht es endlos Internet-Enzyklopädien gab, in denen man diese ganzen Trivias nachschauen kann. So dass dies teilweise dann auch eher auf der Basis von der Folgensichtung und aus dem Gedächtnis war. Und es waren meistens dann eher solche Details in Handlung. Und das ist andererseits auch wieder ein bisschen ein skurriles Moment, weil mir ging es in erster Linie um eine filmwissenschaftliche Cultural Studies Arbeit und die Frage, wo jetzt genau sich welche Jeffreys-Röhre in der Enterprise befindet, das denke ich, ist doch eher ein Thema, was dann für diese ganzen sehr detailverliebten Enzyklopädien, die es auch zur See gibt, relevant ist, aber was nicht unbedingt so für die filmanalytische Betrachtung der Serie entscheidend ist.
Wir haben es vorhin schon mal kurz angesprochen, aber vielleicht können Sie noch mal darauf eingehen, wie groß ist denn die Kluft zwischen so alteingesessenen Fans und jetzt neu dazugekommenen Fans?
Ich glaube, das war hauptsächlich ein Phänomen der späten 80er und der 90er. Also das ist eigentlich, denke ich, eine Sache, die inzwischen doch weitgehend passé ist. Inzwischen ist es so, dass jeder da seine eigene favorisierte Serie hat, aber dadurch, dass die Next Generation inzwischen auch schon über 20 Jahre auf dem Buckel hat, ist, glaube ich, der Konflikt etwas eingeschlafen.
Wichtig ist natürlich auch das Thema Kontakt zu extraterrestrischen Spezies oder ja, so, also ich ist ein anderer. Persönlichkeitsspaltung und Spiegeluniversen sind, glaube ich, war ein Kapitelpunkt Ihres Buches. Können Sie vielleicht dazu nochmal sagen, wie der Multikulturalismus in der Serie und auch in den Filmen gefeiert wird oder wie wichtig das ist?
Also das ist vor allem eine Sache, die in der Serie sehr gut ausgestaltet wird. In Filmen bleibt meistens da nicht so richtig Zeit dafür. Ich meine, zwar spiegelt der 1991 entstandene sechste Teil, The Undiscovered Country, sehr schön das Ende des Kalten Krieges wider. Aber sonst ist es meistens eher, dass diese diskursiven Elemente in der Serie ausgebaut werden. Und das vollzog sich insofern, dass schon fast so ein fortlaufendes dramaturgisches Mittel bei den Star Trek-Serien war, dass die ehemaligen Feinde aus einer früheren Serie später die neuen Verbündeten werden. Und daraufhin eine Annäherung zwischen den Kulturen stattfindet, dass diese Charaktere auch aus anderen Blickwinkeln beleuchtet werden und dass es eigentlich auch eine Typologie gibt, die immer wieder auftaucht, der integrierten Fremden, die dann sozusagen als Hybrid-Identität, als Grenzgänger zwischen den Kulturen sich in der Star Trek-Föderation beteiligen. Also das wäre in der alten Serie Mr. Spock als Halbvulkanier, das ist bei der Next Generation der Klingone Worf. Die Klingonen waren in den 60er Jahren die Gegenspieler. In der Next Generation zählen sie zu den Verbündeten. Und das ist eigentlich ein Modell, womit sich viele postkoloniale Themen auch durchspielen lassen. Ganz extrem dann bei Deep Space Nine, was außerhalb des klassischen Föderationsbereichs ist, wo sie auf einer Raumstation dann die unterschiedlichsten Fraktionen zusammenfinden müssen.
Ich habe gesehen, Sie beschäftigen sich ja nach wie vor mit den Räumen von dem Star Trek-Universum. Beschäftigen Sie sich auch mit dem Raum des Films oder was für ein Raum genau ist das?
Mit den räumlichen Umsetzungen in Filmen schon. Also das wird aber inzwischen eher ein anderer Bereich. Also ich meine, ich beschäftige mich jetzt in letzter Zeit, mein Habil geht über das Thema Videospiele und da geht es dann im Prinzip um die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der räumlichen Inszenierungen in verschiedenen Medien.
Aber Sie haben ja, glaube ich, habe ich zumindest gesehen, letztes Jahr noch was zu Final Frontier und Inner Space gemacht.
Ja, das war ein Buchbeitrag, in dem nochmal die Star Trek-Thematiken aktualisiert wurden. Es ist aber ein bisschen bei Star Trek, dass jetzt so etwas ins Hintertreffen geraten ist, was etwas schade ist. Ich meine, der letzte Kinofilm war sehr gut gelungen, aber da wurde eigentlich erstmals das realisiert, was bei Star Trek eigentlich immer vermieden wurde. Also man hat jetzt doch eine Art Remake von der alten See gemacht, indem man die Rollen aus der 60er-Jahre-See mit neuen Darstellern besetzt hat. Das Ganze auf eine ziemlich amüsante Weise, dass durch Zeitreise sogar der 80-jährige Leonard Nimoy als Mr. Spock nochmal involviert wird. Aber dieser sogenannte Reboot, also das Neustarten der alten See, das ist doch auch irgendwo bei aller Komplexität des Films auch eine Art Schritt zurück, weil bei Star Trek war eigentlich immer das Interessante, wie sich die Geschichte weiterentwickelte, wie es aktualisiert wurde und auch die vergangene Zeit in der See reflektiert wurde. Während jetzt dieser Reboot, das geht dann doch schon ziemlich stark eher in eine nostalgischere Richtung.
Sehen Sie trotzdem für den 12. Film, der ja im nächsten Jahr wahrscheinlich erscheinen soll, irgendwie, dass man sich eher der Zukunft dann wieder widmet oder dann doch eher diese verschlungenen Zeitebenen?
Ich vermute, dass jetzt erst einmal, solange das läuft, diese Remake-Schiene weiter bearbeitet wird. Also dass man doch wieder auf Spock und Kirk mit neuen Darstellern zurückgeht, da die etablierte Pop-Ikonen sind. Und ich vermute mal, wahrscheinlich wird man dann irgendwann mal noch einen Fernsehfilm als Abschluss für die Next Generation drehen. Aber gerade der letzte Film war eine ziemlich hochbudgetierte Produktion. Man hatte sich auch neue Serientalente eingekauft. Regie führte J.J. Abrams, der unter anderem auch als Produzent für die Erfolgsserie Lost verantwortlich war. Und ich vermute, dass es jetzt mit dieser Umbesetzung doch erstmal noch eine Weile weiterlaufen wird. Also die Fortführung der ausdifferenzierteren Star Trek-Geschichten, die wird sich wahrscheinlich erstmal eher in andere Medien, Comics und Bücher verlagern.
Innerhalb der Puppen-Comedy-Serie, die Muppet Show, gab es ja unter vielen anderen auch eine Parodie auf die Serie, zum Beispiel mit Schweine im Weltall. Gibt es denn, oder sehen Sie das selbst als Parodie, wenn man jetzt im 11. Kinofilm, der Star Trek heißt, dem schlichten Namen, selbst, dass man also sich selbst parodiert sozusagen, wenn man in die Vergangenheit zurückgeht und eigene noch diese alten, bekannten Schauspieler einfach mitnimmt?
Ach, das war schon immer wieder in der Serie. Thema, also die See hatte schon immer eine starke selbstironische Note. Also ich meine, in der Kinoversion jetzt, in dem 11. Film ist es eher sehr melodramatisch und sehr wuchtig, ist ja auch ein bisschen anrührend. Das ist die letzte Rolle, die jetzt Leonard Nimoy, bevor er endgültig in Ruhestand ging, gespielt hat. Und es kommt ja selten vor, dass jemand über 50 Jahre tatsächlich fast eine Rollenfigur ausbaut. Es gab in der See selbst einige sehr schöne ironische Thematisierungen, beispielsweise, dass Mitte der 90er zum 30-jährigen Jubiläum die Besatzung aus Deep Space Nine in die Zeit der Kirk-Serie zurückreist und mit Hilfe von Digitaleffekten kopierte man dann die neuen Darsteller in die Handlung der alten See ein und sie mussten verhindern, dass jemand per Zeitreise die Geschichte der alten Folge verändert. Und das sind sehr selbstironische Ansätze, die auch zeigten, dass das Ganze auch immer eine humorvolle und auch selbstironische Seite hat.
Zur abschließenden Frage würde ich mich jetzt nochmal beziehen auf das Phänomen einfach. Also Star Trek ist ja unbestreitbar ein Phänomen der Populärkultur und wie Sie eben selbst sagten, also Mr. Spock kann man sich ja gar nicht mehr als Pop-Ikone wegdenken. Sie haben sich nun auch beschäftigt mit James Bond, den Simpsons, den Alien-Film und Madonna beispielsweise. Würden Sie trotzdem Star Trek mit all dem Wissen, das Sie von Populärkultur angereichert haben, sagen, dass Star Trek trotzdem so einen Ausnahmestatus beansprucht?
Ich denke, es beansprucht einen Ausnahmestatus, weil vor allem bei den anderen langlaufenden Franchises, Sonst ist, denke ich, wahrscheinlich nur noch Star Wars vergleichbar, aber das funktioniert auf anderen Ebenen. Das ist eher tatsächlich ein multimediales Phänomen, wo man 6 Kinofilme hat und dann verschiedene gleichwertige Videospiele, Romane, Comics und ähnliches. Aber wie gesagt, abgesehen von Star Wars ist wahrscheinlich Star Trek tatsächlich das einzige Phänomen, wo man auch eine Kontinuität in der Handlung hat. Also weil beispielsweise sowas wie James Bond wird auch seit 62 produziert, aber bei den Bond-Filmen hat man dann doch dies, dass alle paar Jahre die Darsteller wechseln, dass sich auch der ganze Stil der Filme ändern kann und dass es in der Weise auch keine Versuche gibt, eine kontinuierliche Geschichte oder eine in sich logisch konstruierte fiktionale Welt zu entwerfen. Während bei Star Trek, wie man ja auch an den Beschwerden der Hardcore-Fans sieht, sobald man dann mal ein paar Details durcheinander bringt, da gibt es tatsächlich einen Hang dazu, dass das Ganze als eine bis ins letzte Detail ausgestaltete fiktionale Welt entworfen wird. Und das, glaube ich, ist tatsächlich eine Sache, in der Star Trek singulär in der neueren Fernsehgeschichte war.
Dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Interview.
Ja, gerne. Ich meine, was ein bisschen komisch war bei der Dissertation, als ich die schrieb, war, das ging eigentlich an dem Zeitpunkt los, wo die Serie gerade noch richtig dabei war, sich zu entwickeln.
Ja.
Und abstruserweise, als sie dann 2002 die Diss fertig war und erschien, kamen gerade die ganzen Punkte, wo dann sowohl die Kinoserie als auch die Fernsehserien eingebrochen sind. Also ich glaube, was da wirklich auch noch spannend ist, ist im Auge zu behalten, dass es die Langlebigkeit hat, dass von Zeit zu Zeit auch sowas gelingt, wo so Crossover-Erfolge gelingen. Also, dass man ein Publikum erreicht, was eben auch angesprochen wird, jenseits von dem rein auf Science-Fiction spezialisierten Zuschauerkreis. Und das, glaube ich, war eine Schwierigkeit, die so in frühen Nullerjahren die Serie hatte. Also, dass es zu sehr auf die eigene Serienwelt spezialisiert war und dass dadurch das weitere Publikum, das sich halt für die alte Serie und für die Next Generation interessierte, weggebrochen ist.